Herder fürs Ohr. Das Schülerradio. Aus dem Herder Gymnasium.
Hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen Folge von
Herder fürs Ohr Spezial.
Zu dem Thema Folgen der Landwirtschaft, vorbereitet vom Bio-Leistungskurs des Mindener Herder Gymnasiums.
Neben einiger Musik haben wir euch mehrere Beiträge zum Thema vorbereitet.
Gequält. Massentierhaltung.
Zu viel. Überproduktion in der Landwirtschaft.
Tödlich. Artensterben in der Agrarlandschaft.
Verschmutzt. Trinkwasser in Gefahr.
Gefährlich. Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch die Landwirtschaft.
Alternativ. Ökolandwirtschaft.
Wie ihr hört, haben wir für euch also eine bunte Mischung zum Thema Folgen der Landwirtschaft zusammengestellt, die nicht nur spannend, sondern vor allem aktuell ist.
Aber jetzt gibt es erstmal Musik.
Herder fürs Ohr. Das Schülerradio des Herder Gymnasiums.
Jetzt zur Abendbrotzeit bin ich ziemlich hungrig. Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir erstmal ein ordentliches Brot mit Wurst.
Ist es wenigstens Bio-Wurst?
Oh, gute Frage. Ich denke nicht.
Aber dir ist schon bewusst, wie Tiere in der Massentierhaltung leiden.
Ja, also ein bisschen informiert bin ich schon.
Na dann hör jetzt mal gut zu, weil Laura Bleidon und Ariane Seitz uns was zur Massentierhaltung erzählen wollen.
Lautes Geschrei.
Viele Tiere, eng zusammengequetscht.
Food?
Leidend.
Also ich finde Massentierhaltung nicht gut, weil den Tieren es da nicht gut geht und sie mit ganz vielen, also dass ganz viele Tiere nur auf einer ganz kleinen Stelle leben. Und dass sie da auch nicht lange leben und dann abgeschlachtet werden und dass die da kein schönes Leben haben.
Also Gefangenheit auf jeden Fall, weil die können ja nicht mal das Tageslicht sehen oder so. Also ja, es ist nicht schön. Und wenn ich mal Fleisch esse, dann auf jeden Fall Biohaltung. Und ich esse jetzt auch nicht jede Woche oder so. Auch gar nicht der Typ, war auch 2 Jahre lang gut. Ja.
Ein Kreischen geht durch den Raum. Panik bricht aus. Ich kann mich nicht bewegen.
In der deutschen Massentierhaltung hat ein 110-Kilo-Schwein nur 1 Quadratmeter Platz.
Mein Name ist 0146 und das Leben in Elend und Angst ist mein Alltag.
In Deutschland werden rund 58 Millionen Schweine zum Zweck der Fleischproduktion gehalten.
Es ist dunkel, kühl und der Boden ist hart. Einzig allein ein kleines rotes Licht an der Decke wärmt meinen Körper. Nur wenige Stunden nachdem ich das Licht der Welt erblickt habe, steht er vor mir. Langsam beugt er sich über mich, nimmt mich hoch und bringt mich weg. Verzweifelt schreie ich nach meiner Mama.
Bereits kurz nach der Geburt wird den Ferkeln der Ringelschwanz abgeschnitten und ihre Eckzähne abgeschliffen. Nach 4 Tagen bekommen sie ihren Namen. Eingestanzt in ihr Ohr, geschrieben auf einer Plastikmarke.
Endlich darf ich zurück zu meiner Mama. Ich habe Glück, dass ich noch so klein bin, denn meinen großen Bruder nehmen sie noch am gleichen Tag mit.
Die Ferkel sehen nur 2-mal in ihrem Leben das Tageslicht. Jedes Mal dann, wenn sie in einen anderen Maststall umziehen. Sie werden in einen Anhänger gescheucht und weggebracht.
Ich bin gewachsen, älter geworden. Jetzt kommen sie, um auch mich zu holen. Sie bringen mich von der einen Hölle in die nächste. Wie Spielzeuge hängen Plastikröhren und Eisenketten von den Wänden und auch hier ist es dunkel und kalt.
Um den Stress der Schweine zu reduzieren, werden Spielzeugmöglichkeiten aufgehängt. Von nun an werden die Schweine mit Soja, Molke und Getreide gemästet.
Meine einzige Beschäftigung ist das Essen. Wochenlang stehe ich in der Dunkelheit und esse. Dann kommen sie wieder. Sie schlagen mich mit Holzbrettern. Ich habe Angst. Ich zittere.
Jetzt sind es noch 2 Wochen bis zum Kotelett.
Ein Kreischen geht durch den Raum. Panik bricht aus. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist 4 Uhr in der Früh. Sie jagen uns in einen Transporter und wir wissen, wir werden sterben. Sie kommen jede Woche und holen einige von uns ab. Diesmal auch mich.
In einem 3-stöckigen Transporter werden die Schweine zum Schlachthof gebracht.
Es ist eng. Nach langen Fahren geht die Rampe auf. Von oben rieselt lauwarmes Wasser herab. Sie drängen uns in kleine Kammern und plötzlich wird alles schwarz.
Die Schweine werden in Gondeln getrieben. Durch einströmendes Gas werden sie bewusstlos und fallen in eine Wanne. Sie werden kopfüber aufgehangen und geschlachtet. Der Deutsche isst im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr pro Kopf. Damit steht Deutschland an Platz 7 der weltweit größten Fleischkonsumenten, so der Stand 2016. Für diesen Konsum sterben im Jahr ca. 745 Millionen Tiere allein in Deutschland. Unglaubliche Zahlen, die nicht nur Folgen für die Tiere selbst, sondern auch für uns haben. Der Anteil an Schadstoffen in Boden und Luft steigt stetig. Doch ohne Massentierhaltung ist ein solcher Fleischkonsum nicht möglich. Weder können solch große Mengen produziert werden, noch wäre ein solcher Fleischkonsum finanzierbar. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr Menschen steigen auf Bioprodukte um, reduzieren ihren Fleischkonsum oder verzichten gar auf diesen. Massentierhaltung. Geboren, um geschlachtet zu werden.
Gymnasium der Herzen. Vielfalt macht stark.
Школа с сердцем, разнообразие делает сильно.
Bringe es nicht übers Herz, das Essen, welches übrig bleibt, wegzuschmeißen, wenn ich an die ganzen Tiere denken muss, die dafür gestorben sind. Ich muss auch immer an den riesigen Aufwand denken, den ein Landwirt betreibt, bis er das Getreide im Herbst ernten kann, viel zu schade zum Wegschmeißen.
Aber Fakt ist, dass wir in Deutschland mehr Lebensmittel produzieren, als wir essen können. Mit dem Thema Überproduktion haben sich auch Javeria, Charlene und Siani in unserem nächsten Beitrag beschäftigt.
Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema Überproduktion, speziell in der Landwirtschaft. Was verstehst du eigentlich unter dem Begriff Überproduktion, Diana?
Naja, der Begriff Überproduktion sagt doch eigentlich schon alles. Es wird einfach mehr produziert, als wir brauchen. In der Landwirtschaft geht es dann hier bestimmt um die Massentierhaltung, nicht wahr?
Genau richtig. Die Massentierhaltung ist schließlich immer noch stark am Explodieren. In den letzten 60 Jahren ist sie um 95% gestiegen. Beispielsweise bei dem Schweinefleisch, was fast jeder täglich auf seinem Teller hat. Sei es in Form von Schnitzel oder auch einfach auf dem Butterbrot. Aber billiges Schweinefleisch hat seinen Preis. Was denkst du, macht den Preis erst zu niedrig und somit attraktiv für jeden Verbraucher? Die Schweine leben 6 Monate lang auf engem Raum miteinander, bis sie schlachtreif sind. Die Haltungsbedingungen sind katastrophal. Die konventionelle Landwirtschaft schreibt vor, jedem Schwein etwa 0,75 Quadratmeter an Fläche zur Haltung zu. Das sind vielleicht knapp 2 Seiten einer Zeitung, was eindeutig zu wenig ist bei meist 20.000 Schweinen in einem Stall. Aber trotz all dem boomt die Schweinemassentierhaltung immer noch. In NRW sind es mittlerweile 7,2 Millionen Schweine.
Zudem wird nicht einmal all das produzierte Fleisch gegessen. Deutschland mästet und schlachtet im Jahr 59 Millionen Schweine. Davon gehen etwa 30% des produzierten Schweinefleisches in den Müll, sei es aus dem eigenen Haushalt, dem Supermarkt oder einem Restaurant. Das sind schätzungsweise 20 Millionen Schweine, die unnötig für den Müll geschlachtet werden. Deutschland schlachtet mehr, als es eigentlich braucht. Das heißt, in Deutschland wird für viele andere Länder gemästet. Und es scheint fast schon so, als wäre dies vielen einfach nicht wirklich bewusst.
Stimmt, das war mir auch nicht wirklich bewusst, Diana. Das ist auch der Grund, dass wir für unsere heutige Sendung einen Experten auf dem Gebiet des fairen Handels aufgesucht haben. Um euch also die Ausmaße einer solchen kontinuierlichen Überproduktion an Fleisch zu verdeutlichen, sprechen wir heute mit Hartmut Dahmke, welcher sich im Weltladen an der Brüderstraße 3 für den fairen Handel engagiert.
Guten Tag, Herr Dahmke. Was denken Sie, ist die Ursache für die stetig steigende Überproduktion von Fleisch?
Ich denke, ein Grund dafür ist, also es gibt mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist, glaube ich, dass wir eine Elterngeneration haben, also ich, die schlechte Zeiten, also mit Mangelernährung durchgemacht hat und die uns dann dazu erzogen hat, Fleisch ist was Gutes, Fleisch gibt Kraft und Fleisch ist erstrebenswert und viel Fleisch ist noch erstrebenswerter. Und das steckt auch ein bisschen dahinter. Andererseits gibt es natürlich auch den Markt, also die Anbieter von Fleisch und Produzenten von Fleisch, die es uns möglich machen, mit unserem Geld relativ viel Fleisch zu kaufen. Und wir haben natürlich auch noch einen Verantwortlichen oder mehrere Verantwortliche, das heißt die Politik. Die ist natürlich auch in diesem Sinne erzogen worden, die Politiker, und handeln auch danach, nach dem Bewusstsein, viel Fleisch ist gut. Aber das ist zurzeit ein bisschen im Wandel und ich denke, das wird nachlassen.
Können Sie uns die Auswirkungen der Überproduktion in beispielsweise afrikanischen Ländern erläutern?
Ja, es gibt in einigen Bereichen der Fleischproduktion auch einen Export in Staaten Afrikas zum Beispiel. Ganz direkt das Beispiel ist es beim Geflügel. Hier werden überwiegend Hähnchenschenkel gegessen oder Hähnchenbrüste, aber Flügel und andere Kleinteile werden hier nicht gegessen. Und es gibt dann von der EU Vermarktungshilfen, diese zu exportieren in zum Beispiel Staaten Afrikas. Und dort wiederum wird das dann, weil hier finanziell nachgeholfen wird, das zu exportieren, dort wird dieses Fleisch billiger angeboten als das Fleisch, was die Hühnerproduzenten oder die Hühnerfleischproduzenten in Afrika an Preisen nehmen müssen für ihr Fleisch. Und somit werden die Heimischen ihren Fleisch nicht mehr los, werden arbeitslos und stehen dumm da.
Und zum Abschluss, was denken Sie, können wir als Verbraucher tun, um die Überproduktion zu reduzieren bzw. zu stoppen?
Als Verbraucher sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir mit diesem Konsum anrichten. Wir sind jetzt in den Zeiten des Klimawandels angekommen, das war früher noch kein Thema und da müssen wir jetzt drauf reagieren. Sonst wird der Klimawandel so intensiv, dass für uns das Leben recht teuer wird und für einige tödlich oder zur Flucht führt oder ähnliche Malessen auslöst. Und wir müssen dann halt weniger Fleisch essen, weil Fleisch braucht sehr viel Energie, um produziert zu werden. Insbesondere dann auch das Rindfleisch, aber auch Käse. Insofern sind die Veganer da auf einer Seite, wo sie ein ruhiges Gewissen haben können und ihren Kindern gegenüber. Bin ich auch zum Vegetarier geworden, weil mir klar wurde, dass übermäßiger Fleischkonsum auch was mit Welthunger zu tun hat. Aber nicht, weil es für mich gesünder ist, ist es wahrscheinlich auch, sondern weil ich es aus meinem Bewusstsein heraus tue, dass ich mit meinem Verhalten zu einem kleinen Teil auf die Bedingungen in der Welt Einfluss habe.
Das Herde-Gymnasium, die Schule der Herzen.
Was machst du da?
Diese Insekten nerven doch nur. Ständig fliegen sie nur um dich herum und lassen dich nicht in Ruhe.
Aber wusstest du denn nicht, dass viele Insekten vom Aussterben bedroht sind? Dann werden viele Aufgaben nicht mehr erfüllt, die essentiell sind. Aber dazu können uns Janine, Sarah und Julia im nächsten Beitrag mehr sagen. Denn sie haben sich mit der Leiterin der biologischen Station des Kreises Minden-Lübbecke, Jutta Niemann, getroffen.
Stell dir mal vor, auf der Welt würde es keine Insekten mehr geben. Pflanzen, die als Futtermittel für Tiere dienen, Obstbäume, Gemüse und etliche weitere könnten nicht mehr wachsen. Die Ernährung des Menschen würde stark eingeschränkt werden. Das Leben, wie wir es kennen, würde wahrscheinlich enden. Doch wie kann es dazu kommen?
Ja, die größten Faktoren sind zum einen eben Verlust der Lebensräume. Dann ein großer Faktor ist Nahrungsdefizite. Das zeigen uns die Situation, wenn wir kaum noch Insekten haben und die Insekten letztendlich die Basis für alles sind. Viele Vogelarten brauchen zum Beispiel während der Jungenaufzucht Insekten, auch wenn sie sonst Körnerfresser sind. Aber für die Jungenaufzucht brauchen sie Insekten. Hier habe ich keine Insekten, kriege ich auch meine Jungen nicht hoch. So kann man deutlich, wie dramatisch gerade der Verlust der Insekten ist. Oder eben auch Bestäubungsfaktoren. Insekten sind unsere Bestäuber. Das heißt, wir selbst kriegen auch ein Nahrungsproblem. Das ist dramatisch, das muss man ganz klar sagen.
Ein besonders schädlicher Faktor ist auf jeden Fall die Landwirtschaft. Durch den starken Einsatz von Pestiziden und Düngungsmitteln, dadurch sterben die Insekten und die anderen Tiere finden dadurch weniger Nahrung. Des Weiteren werden Felder intensiver bearbeitet, wodurch Vögel nicht mehr auf diesen Feldern nisten können.
Die Landwirtschaft ist natürlich mit ein wichtiger Faktor. Da muss man sich einfach mal anschauen, wie sich die Landwirtschaft gerade innerhalb der letzten Jahrzehnte, mittlerweile kann man schon bald sagen, Jahrhunderte verändert hat. Wir haben eigentlich keine Landwirtschaft mehr, sondern wir haben eine Agrarindustrie. Früher waren Ackerflächen noch mit Hecken bestückt. Man hatte viel Grünland und die Tierarten waren darauf spezialisiert.
Rund 26.000 von ca. 92.000 Arten sind bedroht. Auch in Deutschland sind viele Arten vom Aussterben bedroht. Auch ist ein Rückgang von 80% in 20 Jahren bei Schmetterlingen, Fliegen, Käfern und anderen Fluginsekten zu sehen. Daraus resultieren weitere Bestandseinbrüche bei anderen Arten, die sich von Insekten ernähren. Zudem sind bislang 45 Wildbienenarten ausgestorben.
Natürlich durch diese Form der Insektizide, Pestizide, alles, was man so auf die Flächen bringt, eliminiert man natürlich sehr, sehr viele Insekten. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, brauchen wir eine komplette Veränderung der Landwirtschaft. Sie muss eigentlich wieder natürlicher werden. Wir werden nicht wieder dahin kommen, wie das also, was weiß ich, vor 50, 60 Jahren waren, in dieser kleinräumigen Art und Weise eben die Flächen zu bewirtschaften. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben die Landwirte selber, also dass es immer weniger werden, sondern wir haben nur noch wenige Landwirte, die eben viel Fläche bewirtschaften, was die Sache nicht einfacher macht. Aber ich muss mir Gedanken machen als Landwirt, ob ich wirklich Glyphosat brauche, weil das ist ein Teufelszeug für alles Mögliche und ist letztendlich, davon bin ich überzeugt, auch für uns Menschen sehr schädlich. Wenn wir nicht langsam dahin kommen zu akzeptieren, wie wichtig eben auch andere Tier- und Pflanzenarten sind, dann wird das langfristig darauf hinauslaufen, dass wir aufgrund der Überbevölkerung ein Ernährungsproblem kriegen. Und vor allen Dingen, ich sag mal, die Schönheit der Landschaft, die ja auch irgendwie was mit uns macht, die ja auch einen Bezug zu dem da draußen macht, werden wir vollends verlieren.
Gymnasium der Herzen. Vielfalt macht stark.
Çeşitlilik sizi güçlü yapar.
Hey Esther, reichst du mir mal bitte das Wasser?
Sorry, hab die Flasche eben ausgetrunken. Ich kann dir aber ein Glas Wasser bringen.
Okay, aber mit Kohlensäure, das weißt du ja.
Wir haben keine Flaschen mehr, das war die letzte. Wir haben nur noch Leitungswasser.
Ach nee, dann nehme ich lieber gar nichts.
Verstehe ich nicht, warum?
Hast du nichts von dem Nitrat im Grundwasser gehört? Deshalb lasse ich lieber die Finger davon.
Aber müssen wir uns hier in Minden auch darüber Sorgen machen, dass zu viel Gülle unser Trinkwasser mit Nitrat verunreinigt?
Ich weiß nicht so recht, aber Tim Weber, Robin Schäfer und Simon Diekmann haben sich näher damit beschäftigt. Dazu haben sie auch die Meinung eines Trinkwasserexperten, des Geschäftsführers der Mindener Stadtwerke, Matthias Patetzke, eingeholt.
Jeder kennt doch dieses Gefühl. Es ist heiß, Schweißtropfen laufen dir durchs Gesicht. Und jetzt eine Erfrischung. Das Zischen der Flasche. Das ist verlockend, nicht? Doch was ist, wenn gerade keine Flasche oder Dose parat ist? Wer von euch würde zum Wasser angreifen? Nicht jeder trinkt gerne Leitungswasser, weil manche dessen Qualitäten wenig in Frage stellen. Aber warum eigentlich?
Wir, Robin Schäfer, Tim Weber und Simon Diekmann, haben uns näher mit der Verschmutzung von Trinkwasser beschäftigt und dabei auch die Meinung eines Trinkwasserexperten, dem Geschäftsführer der Mindener Stadtwerke, Matthias Patetzke, mit einbezogen. Ein häufig verwendetes Mittel in der Landwirtschaft ist Dünger. Doch wenn zu viel davon auf dem Feld verteilt wird, wird es zu Nitrit und letzten Endes zu Nitrat abgebaut. Das Nitrat gelangt dann häufig in das Grundwasser. An sich soll wohl Nitrat nicht allzu schädlich für Erwachsene sein, aber der Experte Matthias Patetzke meinte,
Problematisch kann das werden im Säuglingsbereich, das heißt, wenn regelmäßig Säuglingsnahrung zubereitet wird mit Nitratgehalten, die oberhalb der Grenzwerte liegen, dann kann das für den Säugling dahingehend schädlich sein, dass sich die Blutzusammensetzung nachteilig verändert.
Deshalb wurde in Deutschland eingeführt, dass der Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter nicht übertroffen werden darf. Laut dem Umweltbundesamt hält derzeit 18% des Grundwassers diese Vorgabe nicht ein. Das heißt, dass fast jede fünfte Messstelle zu hohe Nitratmesswerte im Grundwasser erfasst. Heißt das jetzt, dass wir der Qualität des Mindener Leitungswassers nicht trauen können?
Bis zum 27.11.2017 lag der Nitratgehalt in Minden laut der Mindener Stadtwerke zwischen 5 und 16 Milligramm pro Liter. Der Experte behauptet,
so können wir hier in Minden mit Stolz sagen, dass die Nitritbelastung in unserem Wasser mindestens fünfmal weniger ist, als die Grenzwerte das in der Trinkwasserverordnung vorschreiben.
Somit müssen wir uns hier in Minden derzeit über den Nitratgehalt keine Sorgen machen. Matthias Patetzke hat uns erklärt, dass das Mindener Trinkwasser von einem Grundwasserleiter in 20 bis 80 Meter Tiefe bezogen wird. Das ist ein altes Flussbett, was sich vor mehreren tausend Jahren in der Weser gebildet hat. Laut Herr Patetzkes Aussage kommt es also nicht aus den Flüssen oder Talsperren, so wie es bei über 55% der Wasserversorger in Deutschland der Fall ist. Dies hat die Vorteile, dass sich zum einen das Wasser dort mit Mineralien wie Calcium anreichert, was gut für die Knochen ist. Zum anderen wird durch all die Boden- und Gesteinsschichten vermieden, dass Nanopartikel wie Kunststoff, welche oft in Flüssen vorhanden sind, nicht ins Grundwasser gelangen können. Unser Wasser wird auch stetig kontrolliert. Matthias Patetzke erklärte uns,
überwacht wird unser Wasser an ca. 200 verschiedenen Probeentnahmestellen. Wir haben also über 200 Proben, die sehr streng auch von dem Gesundheitsamt überprüft werden.
Außerdem ist mit verschiedenen Behörden, wie beispielsweise dem Gesundheitsamt, vereinbart, dass beim Grundwassereinzugsgebiet sich keine Industrie ansiedeln darf, die das Grundwasser gefährden könnte.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Trinkwasserqualität hier in der Region Minden und generell in Deutschland sehr gut ist, man ohne Bedenken Wasser auch aus der Leitung trinken kann. Das bestätigt uns auch der Experte Herr Patetzke.
Also wir sind hier in Deutschland in einer einmaligen Situation, kann man schon so behaupten. Und da müssen wir darauf achten, dass das in den nächsten Jahren auch so bleibt.
Herder fürs Ohr. Wir haben nur eure Ohren im Kopf.
Hör mal, meine ganzen Gurken sind von nervigen Insekten zerfressen. Die Dinger sind echt lästig. Kennst du da vielleicht irgendein Mittel, was mir auf Dauer bei dem Problem hilft?
Ja klar, nichts von Pestiziden gehört.
Doch, aber sind sie nicht auch für mich schädlich?
Weiß ich nicht genau. Es gibt im landwirtschaftlichen Bereich eine heiße Diskussion über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und passend dazu haben wir jetzt hier einen Beitrag von Marvin, Basti, Franjo und David.
Pestizide, das sind, das benutzen ganz viele Bauern.
Ja, Ungeziefer in der Landwirtschaft, insbesondere für die Ernte, zu töten, damit die Ernte halt beschützt wird sozusagen.
Pestizide sind so Pflanzenspritzmittel einfach, um die vor irgendwelchen Tieren zu schützen.
Ich weiß, dass sie schädlich sein können.
Das ist halt nicht gut für die Umwelt und für die Tiere.
Ich weiß zumindest, dass es schädlich ist und dass man eher so Bio-Sachen kaufen wollte, also ohne Pestizide.
Insbesondere in der Schule sollte man das ansprechen. Also ich wurde darüber aufgeklärt beispielsweise, weil Pestizide ja nicht nur für Ungeziefer schädlich sind, sondern wenn sie zum Beispiel ins Grundwasser gelangen, kann das in unseren Körper gelangen und wie wir wissen, ist das schädlich.
Na, es ist mir eigentlich nicht egal, aber ich merke es einfach nicht, wann das wo ist.
Das Ergebnis unserer spontanen Meinungsumfrage im Forum des Mindener Herder-Gymnasiums war erstaunlicherweise recht einheitlich. Wir Verbraucher bemerken gar nicht, dass unsere Lebensmittel aufgrund von Unkrautvernichtungsmitteln schadstoffbelastet sind. Trotzdem haben sich große Baumärkte wie beispielsweise Obi oder Thum entschieden, diese Unkrautvernichter, welche den Stoff Glyphosat beinhalten, aus dem Sortiment zu nehmen. Diesem Beispiel folgen nicht alle Baumärkte, weil sich der Unkrautvernichter mit Glyphosat gut verkaufen lässt. Die Mechanismen, durch die der glyphosathaltige Unkrautvernichter Krankheiten hervorrufen kann, sind auch nicht vollständig erforscht. Ein möglicher Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Messmethoden unterschiedlicher Forscher. Diese ziehen wiederum verschiedene Ergebnisse nach sich. Greenpeace hat zu Glyphosat gesagt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Unkrautvernichter und Gesundheitsschäden wie Vergiftungen und Krebserkrankungen besteht. Greenpeace sagt wörtlich dazu:
Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Chemikalie entgiftende Enzyme beeinträchtigen und Auswirkungen im gesamten Körper haben.
Auch der Landwirt Helge Voss aus Schleswig-Holstein beobachtet die schädigende Wirkung des Glyphosat. Er sieht in dem Pestizid, nach Rücksprache mit einigen Tierärzten, die Ursache für seine krank gewordenen Kühe. Diese gaben nach Angaben von Helge Voss weniger Milch, waren langsamer und träger und starben schließlich. Manche Tierärzte sind hingegen der Auffassung, es handle sich bei den vermuteten Zusammenhängen zum Glyphosat um bloße Hirngespinste. Der Industrie wird vorgeworfen, man versuche Forscher, die Glyphosat als schädigend einstufen, als unglaubwürdig hinzustellen. Die Gründe wären hierbei offensichtlich wirtschaftlicher Natur. Einer dieser Fälle soll sich für den französischen Forscher Seralini zugetragen haben, welcher die Folgen einer Glyphosatlösung an 200 Versuchsratten getestet haben soll.
Die Folgen für die Fruchtbarkeit, die Leber und das Herz waren nach Seralini-Untersuchungen verheerend. Die Industrie antwortete mit heftiger Kritik und bemängelte den Versuch. So habe man beispielsweise zu wenig Tiere untersucht. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Schädlingsbekämpfungsmittel eine entscheidende Rolle beim Bienensterben spielen. Denn gewisse Nervengifte, welche in den gängigen Schädlingsbekämpfungsmitteln zu finden sind, töten die Bienen. Darauf hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland aufmerksam gemacht. Wie die deutsche Presseagentur meldete, haben die EU-Staaten am Freitag, dem 27. April 2018, in Brüssel einem Verbot für einer dieser Schädlingsbekämpfungsmittel zugestimmt.
Wir müssen ein abschließendes Fazit ziehen. Obgleich die genauen Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit noch umstritten sind, ist nicht abzustreiten, dass der Stoff krebserregend wirken kann und die Gesundheit von Mensch und Tier schädigt. Bevor wir also zu viel Glyphosat durch die landwirtschaftliche Verwendung aufnehmen, etwa durch unsere Nahrung, sollten wir bestmöglich darauf verzichten.
Vorsicht ist nun mal besser als Nachsicht. Es ist wirklich nicht zu glauben, wie viele negative Auswirkungen die heutige Landwirtschaft hat.
Ja, das sieht meine Schwester auch so. Deswegen ist sie momentan auch total auf diesem Öko-Trip. Bei uns gibt es nur noch Obst und Gemüse vom Biohof in Petershagen. Und Fleisch kommt bei uns sowieso nur noch in Bio-Qualität auf den Tisch.
Oh ja, Ökolandwirtschaft, ne? Davon habe ich in letzter Zeit häufiger was gehört. Aber was das genau ist, weiß ich gar nicht richtig.
Dann erfährst du das jetzt in unserem nächsten Beitrag von Charlie, Marlene, Lars und Esther.
Bernd!
Was ist denn los, Bertha?
Jetzt komm mal ran hier. Die neue Nachbarin, Frau Grün, ist da. Die wollte uns doch was über ihren Hof erzählen.
Hallo Bernd, du kennst mich ja noch nicht. Ich bin Frau Grün von nebenan. Meine Familie und ich betreiben Ökolandbau. Deine Frau erzählte mir, dass ihr Tiere halten wollt und ihr überlegt, ob ihr dies auf ökologische oder konventionelle Art tun wollt.
Das ist richtig. Meine Frau möchte gerne Ökolandwirtschaft betreiben. Ich stelle mir das allerdings etwas problematisch vor. Wie sehen Sie das denn?
Definitiv gibt es einige Schwierigkeiten beim Ökolandbau. Der Aufwand ist viel höher, da man nur eine geringfügige Hilfe durch Maschinen hat und auch der Profit ist verhältnismäßig kleiner, weil die Preise durch den höheren Aufwand steigen. Außerdem gibt es einige EU-Richtlinien, die man als Biobauer einhalten muss.
Erstens, der ganze Betrieb muss auf ökologische Weise eingestellt sein. Zweitens, man darf keine chemisch-synthetischen Pestizide und keine mineralischen Dünger verwenden. Die Futtermittel müssen betriebseigen sein. Viertens, die Regelmechanismen, zum Beispiel die Unkrautregulierung, müssen natürlich sein. Fünftens, die Tierhaltung muss artgerecht sein.
Na siehste, Bertha, habe ich doch gleich gesagt. Viel zu kompliziert.
Ach Bernd, sei doch nicht immer gleich so negativ eingestellt. Jetzt hör dir doch erstmal an, was die Frau Grün noch so Positives zur Ökolandwirtschaft zu sagen hat. Und da gibt es in der Tat einiges zu sagen. Die Ökolandwirtschaft hat nämlich kaum negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Es werden Veränderungen in der natürlichen Landwirtschaft vermieden, die durch Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden, zum Beispiel durch Rückstände von Pestiziden, hervorgerufen werden können. Zudem wird das Artensterben gestoppt, das durch konventionelle Landwirtschaft entstehen kann, und die Artenvielfalt bleibt erhalten. Die extensive Landwirtschaft auf Biohöfen hält sich so in Grenzen, dass nicht mehr produziert wird, als überhaupt konsumiert werden kann und nicht so viele Abfälle entstehen.
Außerdem müsst ihr euch nicht zu viele Sorgen machen, dass ihr eure Produkte auf dem Markt nicht verkaufen könnt. Gerade aufgrund der vielen Nachteile beim konventionellen Landbau gewinnt der Ökolandbau immer mehr an Bedeutung. Die Nachfrage nach Produkten aus ökologischem Anbau steigt stetig an.
Okay, Frau Grün, deine Argumente sind schon ziemlich überzeugend. Probieren können wir es ja mal.
Oh ja, Bernd. Ich freue mich, dass wir uns geeinigt haben. Aber Frau Grün, ich habe da noch eine Frage. Ihr bewirtschaftet ja Acker und wir wollen Tiere halten. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten? Gut, dass Sie fragen, denn ja, die gibt es.
Beim Prinzip des Ökolandbaus werden Pflanzen, die man selbst anbaut, als Futtermittel für die Tiere genutzt. Der Mist der Tiere dient wiederum als natürliches Düngemittel für die Pflanzen. Es wird also ein möglichst geschlossener Betriebskreislauf erstellt. Es gibt jedoch auch einige andere Methoden des Ökolandbaus, die zum Beispiel auch auf dem Hof Klarnhorst in Petershagen angewandt werden, wie der Abteilungsleiter Kevin Charlies erzählt. Aber wo können eure Produkte überhaupt erworben werden?
Also wir haben ja einen eigenen Gemüsebau und eine eigene Abokiste. Das heißt, wir liefern zweimal in der Woche Minden und nähere Umgebung, beliefern wir die Privathaushalte. Das ist so ein Kundenstamm von 300 Kunden, die unser Gemüse haben wollen. Wenn wir jetzt beim Gemüse bleiben, das bauen wir ausschließlich für die Abokunden an. Und der Hofladen ist einmal in der Woche noch geöffnet für anderthalb Stunden. Die Leute, die jetzt hier in der unmittelbaren Umgebung wohnen, die kommen dann auch her. Und in den anderthalb Stunden in der Woche ist ja auch ganz gut was los. Aber das Kerngeschäft ist ganz klar die Abokiste.
Als Konsument aus NRW können Sie nachhaltige und vor allem regionale Bioprodukte, die durch Siegel wie Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland gekennzeichnet sind, kaufen und damit die Umwelt bewusst schonen.
Voll gut, dass es so eine Möglichkeit auch hier in der näheren Umgebung gibt. Dann melde ich mich demnächst auf jeden Fall mal für die Abo-Box an.
Das finde ich gut. Das heißt nämlich, dass unsere Sendung zumindest einen Menschen erreicht und das Bewusstsein dieser Person für die schwerwiegenden Folgen der heutigen Landwirtschaft geweckt hat.
Und ich hoffe sehr, ich bin nicht der Einzige, sondern auch ihr nehmt euch die Beiträge zu Herzen und überdenkt vielleicht eure Lebens- und Ernährungsweise.
Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt...
Herr dafür's Ohr!